Heute bei CT Uplink, High-End-Riesen-Smartphones, die neuen Datenschutz-AGBs von Facebook und ein Raspberry Pi-Roboter.
CT-Uplink.
Jo, herzlich willkommen bei CT-Uplink, der nerdigsten Talkshow im Internet, oder?
Boah, geekig würde ich eher sagen, aber...
Ich habe den Unterschied nie richtig verstanden. Naja, egal. Heute haben wir wirklich richtig unterschiedliche und sehr spannende Themen. Wir haben nämlich unter anderem einen tollen Roboter dabei. Das ist unser erster Gast sozusagen. Hallo Roboter. Und sein Vater, das ist sozusagen, kann man wahrscheinlich sagen. Das ist Mirko Dölle aus dem Linux-Ressort.
Hallo.
Und wir haben dabei Daniel Berger aus dem Internet-Ressort.
Ja, genau.
Und deinen Namen habe ich vergessen.
Ja, ich bin Hannes Schirulla.
Du bist ja auch schon mal da gewesen.
Ja, genau. Ich erinnere mich.
Aber dieser Roboter, den muss ich jetzt sofort mal als erstes mal begutachten. Das ist ja ein... ziemlich geiles Ding. Das hast du selber gebaut, oder was?
Das ist selber konstruiert und natürlich dann auch selber zusammengebaut. Das gibt es dann in der Ausgabe 2 für unsere Leser als Bausatz. Aha. Zum Nachbauen zu Hause und zum Nachprogrammieren.
Gleich die erste Frage, was die Leute immer wissen wollen. Was kostet denn das so? Was muss ich denn da an Geld mitbringen?
Wenn man viel selber fertigen kann, weil man zum Beispiel eine Portalfräse selbst hat, ist das so unter 100 Euro noch. Wenn man das jetzt im Internet bestellt, da gibt es Fertiger, Dienstleister, die fräsen einem Teile. Mhm. Wir haben die Konstruktionspläne davon online gestellt, das heißt, die lädt man sich runter, gibt das so einem Fertiger, ein paar Links dazu haben wir auch gesammelt und lässt sich das fräsen. Da kostet dann der ganze Bausatz ohne die Elektrik so um die 50 Euro, vielleicht bis 100 Euro, dann noch ein paar Servos dazu, insgesamt so mit 150 Euro ist man dabei.
Cooles Ding. Übrigens, falls das hier ein bisschen brummen sollte, das liegt daran, weil dieses Gerät den Tisch so zum Vibrieren bringt und eventuell ist es auch Mirkus Hörgerät, das wissen wir noch nicht ganz so genau. Also wenn der Ton so ein bisschen brummt, dann tut uns leid. Genau, wir können nichts dafür. Ja, aber zeig doch mal, was kann denn das Ding so machen? Also du steuerst das jetzt mit dem Smartphone, ne?
Oder? Genau, das lässt sich mit einem iPhone oder auch mit einem Android-Smartphone steuern.
Und ist das eine App oder irgendein Web-Frontend, in dem du da drin bist?
Web-Frontend,
okay.
Wo man dann mit Fingergesten auch dann einen Joystick bedient, das war einfach hoch, und so den Roboter steuern kann. Zange auf und zu machen kann zum Beispiel oder auch den Arm heben. Und
Hannes scheint
schon. Ja.
Hannes hat schon Angst.
Ich bin so ein bisschen ungeheuer. Aber.
Dass er dir in die Nase knallt.
Ja, der Clou daran ist, dass man das nicht nur mit den zwei Joysticks machen kann, sondern dass man auch die Neigungssensoren von dem Smartphone verwenden kann. Und dann kann man einfach durch Kippen.
Ach, cool.
Oder auch drehen. Huch.
Ja, der reißt immer die Platine so ein bisschen damit um.
Kann man dann dafür sorgen? Okay. Dankeschön.
Also für die Leute, die jetzt hier nicht auf YouTube zugucken, sondern den Podcast hören, haben wir nämlich ein paar Beschwerden bekommen, dass die Leute uns, dass es viele Leute gibt, die uns nicht sehen. Also Mirko versucht hier jetzt gerade mit.
Wir haben hier Schaumstoffwürfel.
Mit seinem Roboterarm so Schaumstoffwürfel aufzunehmen. Jo, jetzt hat er einen gefangen.
Und jetzt geht's dann auch wirklich los.
Und den buxiert er jetzt in so ein Glas rein, was ein bisschen weiter da steht.
Schauen, ob ich das auch schaffe.
Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus.
Das hätten wir letztes Mal gebraucht, um das Tablet ins Wasser zu schmeißen.
Auf jeden Fall. Das ist echt cooles Ding. Könnte ich da theoretisch auch irgendwelche Presets speichern, also dass der so Bewegungen abfährt oder ist da nur so eine Live-Bewegung?
Der ist momentan nur für die Live-Bewegungen programmiert, aber das lässt sich machen prinzipiell. Der ist in Python programmiert und gibt auch eine entsprechende Bibliothek dazu. Da kann man fast alles machen, ihn auf bestimmte Positionen schicken. Das Schöne ist, wir haben Modellbauservos da drin, das heißt, wir haben keine Probleme damit, dass sich irgendetwas verstellt. Wir sagen dem Servo, fahr bitte auf Position sowieso. Also auf Winkel sowieso. Mhm. Und dann bleibt es dort so lange, bis wir irgendwas anderes sagen.
Das ist wahrscheinlich auch das Brummen, was man hört. Die
genau, Servos, das ist das Servo, was dann versucht, natürlich die aktuelle Lage zu halten.
Okay.
Jetzt zum Beispiel die Zange und den Unterarm, der ja rechtwinklig absteht. Das ist jetzt also das Servo im Ellenbogen, was dieses Brummen verursacht. Mhm. Eben weil es ja das Gewicht halten muss und verstellt werden würde, wenn man es jetzt stromlos macht.
Und ist ja dieser Raspberry Pi ist ja nicht ein bisschen überpowered? Also hätte man das nicht einfach mit dem Arduino auch machen können?
Das hätte man prinzipiell auch mit dem Arduino machen können, aber nicht mit dem Webfrontend.
Ach so, also es gibt ja so, so Web-Shields für Arduino, dass man WLAN hat, aber ist natürlich einfacher wahrscheinlich mit dem Raspberry. Ne?
Raspberry Pi ein Access Point? Mhm. Ein offener Access Point, mit dem sich jeder verbinden kann.
Ja.
Das heißt, sie kann das auch in einem Schaufenster hinstellen oder auf einer Messe.
Ja.
Und es kann jeder im Vorbeigehen sich einfach mit dem offenen WLAN verbinden.
Ja.
Heißt dann auch Bärenpflücker, so habe ich ihn auch getauft. Und kann dann anschließend den Roboter steuern. Dazu muss er auch nicht mal wissen, welche IP-Adresse das Ganze hat, sondern er muss nur irgendeine Website ansurfen.
Wird automatisch. Das probiere ich jetzt aus. Jetzt.
Also nur kurze Erklärung. Ich weiß nicht, ob man es sieht, beziehungsweise die Hörer sehen das sowieso nicht. Hier liegt halt noch ein kleiner Raspberry Pi rum, ein Mini-Rechner und mit einem WLAN-Stick einfach. Und das ist die gesamte Steuerung dann eigentlich für den Arm. Ne?
Die gibt noch eine zweite Platine. Das ist die.
Der stimmt. Der ja.
Der ist gerade im Bild noch zu sehen.
Mhm. Ja.
Der übernimmt die eigentliche Ansteuerung der Servos. Der Raspberry Pi hat leider nur einen PWM-Ausgang, mit dem er die Servos ansteuern könnte. Würden wir mehrere Servos steuern wollen, müssten wir das von Hand tun,
okay, über
die GPIO-Ports. Und dazu müssten wir im Bereich zwischen 1 und 2 Millisekunden timen. Mhm. Bei 4 Servos, also 4 Kanälen, wären das 4-mal Millisekunden-Timing. Wenn da irgendetwas dazwischen kommt, läuft das Timing aus dem Ruder, mit dem Erfolg, dass die Servos dann sofort und unvorhersehbar reagieren. Das heißt, das Ding schlägt um sich.
Okay.
Deswegen lieber den Controller. Da kann auch der Raspberry Pi abstürzen oder ausfallen. Es passiert nichts, der Roboter bleibt in seiner letzten Stellung.
Ah, okay. Ja. Also ich werde das jetzt mal ausprobieren hier live. Kann man
also genau,
auf die Detailkamera.
Also hier sieht man jetzt als WLAN genau. Auf dem Smartphone sieht man einfach den Bärenpflücker.
Genau.
Der hat quasi seinen eigenen Hotspot.
Genau, und jetzt gehe ich da einfach mal drauf und Verbindung wird hergestellt. Also mein Handy versucht jetzt eine Verbindung einzugehen. Geht das jetzt, obwohl du auch da drin bist?
Ich bin schon draußen.
Ah ja, er sagt auch verbunden. Jetzt speichere ich einfach
einen Browser auf.
Einfach einen Browser und. Oh, jetzt sagt er, ich habe jetzt einfach irgendeine URL aufgerufen, jetzt sagt er no such resource. Interessanterweise. Soll ich das mal mit heise.de versuchen oder so? Nee? Ah, jetzt da ist er, der Frontend.
Also wir müssen ja manchmal auch den Beweis erbringen, dass wir nicht schneiden. Ich glaube, das war er mal wieder.
Ja. Aha, so jetzt drücke ich auf diesen Pfeilen rum.
Du musst den Finger bewegen.
Du musst ziehen.
Ah, geil.
Ja.
Ah, es funktioniert. Ja. Ah, cool. Ah. Oh. Wo habe ich ihn jetzt
kaputt gemacht? Wenn du das Gyroskop einsetzen willst, dann klickst du in der Mitte auf das graue Gyroskop.
Aha.
Und dann wird er durch die Lage kontrolliert.
Ah, ja. Okay, ich habe ich
wenn
hab
du wieder draufkommst, dann
ist das. Wir glauben es.
Aber die. Ah, okay. Ah, ich verstehe.
Wie viel Kraft hat dieser Greifer? Was kann der hochheben?
Der Greifarm selber hat nicht allzu viel Kraft. Aha. Das ist auch absichtlich so, damit wir den Roboter nicht überlasten. Die Servos im Ellenbogen und in der Basis, die sind sehr kraftvoll. Die stammen aus einem Hubschraubermodellbau.
Mhm.
Und die ziehen bis zu 10 Kilo pro Zentimeter. Das ist also 1 Newtonmeter, was die an Drehmoment haben. Das ist sehr ordentlich.
Mhm.
Damit kann man also auch durchaus etwas schwere Gegenstände, Schraubenzieher, Schraubennüsse, Muttern, solche Sachen. Ja, wunderbar. Solche Sachen sortieren oder aufnehmen, rumtransportieren.
Okay.
Ist halt ein kleines, nettes Spielzeug.
Ja, super. Also das ist ja irgendwie ein geiles Weihnachtsgeschenk.
Habe ich auch gerade dran gedacht, also,
ja. Da würde ich mich jetzt stundenlang, glaube ich, beschäftigen mit dem Ding.
Ja, das ist eher was für nach die Feiertage, wenn man ein bisschen Zeit zu basteln hat. Auch das Bestellen von den Bausätzen, das kann ein bisschen dauern. Die Auftragsfertiger, die haben so Lieferzeiten von 4 Wochen bis 6 Wochen. Mhm. Wenn man es schneller haben will, morgen, übermorgen, dann ist das meist nur mit ganz erheblichen Preisaufschlägen zu haben.
Ah ja, okay.
Aber wer zu Hause eine Portalfräse hat oder einfach nur handwerklich geschickt ist, der kann das auch selber fräsen.
Das hört sich, habt ihr eine Portalfräse zu Hause?
Ich habe 2 sogar.
Also ich weiß gar nicht, was oder auch einen 3D-Drucker. Auch damit lässt sich der
Rücken okay.
Auch das geht.
Was ist denn das für ein Material? Ist das irgendwie Aluminium oder was ist das?
Das Material ist jetzt Glasfaser.
Aha.
Man kann das im Internet bestellen für um die 50 Euro aus Aluminium.
Mhm.
auch sehr hochwertig dann. Glasfaser hat den Vorteil, zum einen, ich hatte es noch, und zum anderen lässt sich sehr schonend auf einer Portalfräse fräsen, kostet nicht viel Fräser.
Ja, cool. Ja, Mirko, geiles Ding, muss ich sagen.
Ich glaube, man muss fairerweise noch sagen, wir machen das erste Mal in der Sendung jetzt eine Vorschau auf ein Thema, ne?
Ja, ja,
weil genau. Weil ihr könnt es leider noch nicht lesen in der aktuellen CT in der 1, sondern es kommt erst in der 2 dann das Thema.
Genau.
Aber vielleicht, ja, vielleicht kriegt man ja schon mal Lust und...
Genau, könnt ihr schon mal vorbestellen, sozusagen. Ja, fein. Jetzt mal was ganz anderes. Das ist jetzt richtig harte Hardware und jetzt kommt richtig softe Software sozusagen. Facebook hat seine Datenschutzrichtlinien oder seine Nutzungsbedingungen geändert.
Genau. Das ist halt voll schade, dass ich im Internetressort bin und nie irgendwas mitbringen kann, so an Maschinen und Robotern, sondern alles im Internet nur.
Bring doch mal das Internet mit.
Ja. Ja, das passt ja hier nicht durch die Tür. Das
stimmt.
Genau. Aber ja, Facebook, zum 1. Januar gibt es neue Datenschutzrichtlinien und noch so ein paar andere Nutzungsbedingungen. Und ja, das gefällt nicht jedem. Und aber die Nutzer, die bei Facebook unterwegs sind, können eigentlich erstmal gar nichts machen. Also es gibt keine Widerspruchsfunktion. Viele Leute,
ich sehe immer nur diese Bilder, die irgendwelche Leute posten und sagen, hier mit dem, ich poste jetzt dieses Bild und jetzt bin ich von allem befreit und jetzt, jetzt passiert nichts mehr. Und jetzt kann Facebook keine Schindluder mehr mit meinen Daten.
Wenn wenigstens die Rechtschreibung auf dem Schild passen würde. Und das wäre.
Okay, aber das bringt nichts.
Leider nicht, nein.
Aber was passiert denn da? Was ändert sich denn da jetzt für mich als Facebook-User?
Genau, also zum Beispiel will Facebook Werbung ein bisschen personalisierter gestalten und wollen jetzt auch mein Surfverhalten.
Aber das ist ja jetzt schon so, dass ich die Werbung, die ich in meinem Facebook, in meiner Facebook-Timeline halt, ist definitiv auf mich gemünzt.
Es trifft total deinen Geschmack, oder?
Nee, das nicht, aber man merkt das, dass man, dass es auf Sachen bezogen ist, die man liked.
Genau, und sie wollen noch mehr, sie wollen jetzt auch dein Surfverhalten außerhalb von Facebook und der Facebook-App analysieren. Die haben so ein Werbenetzwerk und wenn die Tracking-Tools halt benutzen auf der Seite, dann kann es sein, dass du über Zelte recherchierst, weil du einen Campingurlaub auf Sylt machen willst und dann gehst du auf Facebook und siehst dann Anzeigen für Campingkocher und den ganzen Kram.
Wobei bei den Anzeigen ist es meistens so, dass man gerade ein Zelt gekauft hat und dann noch die nächsten 2 Monate Werbung für Zelte bekommt.
Und da muss ich dann sagen, da denke ich dann immer, ach, die ganzen Verschwörungstheorien und das böse Internet, aber wenn die das noch nicht mal rauskriegen, dass ich das wirklich gerade gekauft habe und es nichts mehr bringt, mir diese Anzeige zu zeigen, dann denke ich, da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis das Internet uns komplett auffrisst. Aber klar, aber das ist dann so ähnlich, das sind ja, glaube ich, AdSense, oder weiß ich gar nicht, wie das heißt, aber diese klassischen Werbenetzwerke, die halt die Cookies
auswerten. Also so wie Google das im Prinzip auch macht, nur dass Google irgendwie ja das ganze Internet ist und Facebook eigentlich immer nur so seinen Bereich hat.
Aber wie kriegt denn Facebook Cookies auf, sagen wir mal, ich kaufe was bei Amazon, wie kriegt Facebook da dann Cookies auf die Amazon-Seite?
Genau, das sind so Werbetracking-Cookies, die haben so einen eigenen Werbeanbieter, Atlas heißt der, den sie von Microsoft, glaube ich, gekauft haben und jetzt so ein bisschen wieder, also neu gestaltet haben und neu aufstellen, um diese Möglichkeiten anzubieten.
Aber was hat also muss dieses Ding auf der Amazon, also ich kenne mich da echt gar nicht mit aus, wie du es vielleicht merkst, aber muss auf der Amazon-Webseite dann das eingebaut sein? Damit Facebook mich tracken kann?
Genau, es wird nicht Amazon sein, sondern was weiß ich, irgendeine Seite, so ein kleiner Online-Shop oder so, die das nutzen und die vielleicht auch eine Facebook-Seite haben und sowieso viel mit Facebook machen, die haben dann diese Möglichkeit, das so ein bisschen noch zu erweitern, genau. Und das ist eine der schwerwiegenden Änderungen, die damit kommen. Und das zweite ist, dass sie deinen Standort so ein bisschen besser nutzen wollen, um zu zeigen, dass deine Freunde in der Nähe sind, was vielleicht nicht jeder will. Oder eben, wenn du in der Nähe von einem Restaurant bist, gleich die Speisekarte dir anzuzeigen, was dich vielleicht dazu inspiriert, dann dort einzukehren und dein Mittagessen dort.
Also mehr so also Foursquare-Zeug.
Läuft es dann auch über Webseiten-Cookies mit den Standorten oder über die Facebook-App?
Das ist die Facebook-App, genau, also per GPS. Aber du musst das erst einschalten, das ist standardmäßig erstmal aus.
Opt-in, ne?
Genau, genau. Ach, was? Weil ich will zum Beispiel nicht, dass meine Freunde immer genau wissen, wo ich bin. Oder manchmal möchte ich auch meine Ruhe haben.
Ja.
Und wenn die dann zufällig in der Nähe sind. Genau. Und dafür bereiten diese Nutzungsbedingungen halt vor, diese Neuerungen, neuen Features. Und was Facebook so in Zukunft entwickeln wird, das kann man da schon so ein bisschen ablesen.
Und hast du denn ein bisschen aufgeschrieben, was man dagegen tun kann? Oder was man, wie man zumindest die Gefahr ein bisschen bannen kann?
Genau, das Ding ist halt, man kann dagegen nichts wirklich tun. Du kannst halt deinen Facebook-Account löschen, aber für viele kommt das ja nun wirklich nicht in Frage. Mhm. Und ich habe halt aufgeschrieben, was man so ein bisschen mit seinen Daten machen kann, wie man seine Privatsphäre auf Facebook so ein bisschen schützen kann. Und da sind so ein paar Möglichkeiten da, zum Beispiel um diese nutzungsbasierte Werbung auszuschalten. Da gibt es eine Möglichkeit, damit dir Facebook nicht diese Werbung anzeigen kann. Und das beschreibe ich, wie man das machen
Zeigen
kann.
Zeigen die das dann nur nicht an oder sammeln die Daten dann nicht mehr?
Also Facebook, das ist, darauf muss man eben achten, dass Facebook die Daten trotzdem sammelt und Facebook weiß trotzdem.
Aber du hast keinen Vorteil mehr dadurch.
Genau. Ne, ja, jemand, also klar, das geht nur nicht. Wenn ich Facebook nutze, dann weiß Facebook halt alles über mich. Okay. Das lässt sich halt nicht verhindern, aber ich kann gegenüber anderen Facebook-Nutzern so ein bisschen meine Privatsphäre schützen.
Aber diese Cookie-Auswertung oder so, da kann man nichts gegen machen.
Du kannst Einspruch einlegen, da gibt es eine Website von einer Werbeallianz, da kannst du gleich für alle möglichen Websites dagegen Einspruch einlegen, die diese Art von Werbung machen. Ja, und das setzt dann Cookie und Facebook verspricht diesen Cookie dann die Einstellung, die da drin gespeichert ist, auch hinzunehmen.
Das ist so eine Art dieses, es gibt ja in manchen Browsern dieses Do Not Track
genau.
Option. Ja, und es gibt auch,
das ist ja nur ein Wunsch nicht, immer. Ne?
Es gibt aber doch auch zum Beispiel für Firefox, für Chrome wahrscheinlich auch irgendwelche Add-ons, die ja, die Cookies halt irgendwie im Zaum halten, oder? Kann man da nicht...
Ja, ja, sowas gibt es dann auch, klar. Also da gibt es noch mehr Möglichkeiten, um sich vor Werbung zu schützen. Also klar, aber...
Cookies einfach blockieren im Browser.
Ja. Zum Beispiel.
Über die Einstellung einfach.
Ne? Aber nicht jeder möchte das, weil es hat ja auch gewisse Nachteile und so. Und viele wollen wahrscheinlich gar nicht so viel Aufwand betreiben, den Browser erstmal abzusichern und so. Und da gibt es dann bei Facebook zumindest schon mal ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die man sich mal angucken sollte.
Ah ja, okay. Ja, aber erstmal gut zu wissen, dass Facebook da überhaupt was ändert. Das war mir nämlich gar nicht...
Sie zeigen es dir aber an.
Stimmt.
Ich klicke immer überall drauf
und alles kaufen. Ja, ja, klar. Stimme zu.
Habe ich gelesen.
Hier wird Mutter verkaufen. Ja.
Also ich habe in die Meldung, ich weiß, dass ich eine Meldung bekommen habe darüber. Ich habe aber nicht reingeguckt, sondern nur diese Vorschau gelesen und habe da gelesen, ab 1. Januar ist es so und so. Und wenn du uns weiter nutzt, dann stimmst du automatisch zu.
Das ist so das Problem, was ein paar Anwälte auch...
Ist es legal?
Also deutsche Anwälte sagen, nein, es ist nicht legal. Es muss immer irgendeine Widerspruchsfunktion geben. Also das bleibt spannend, aber Facebook schert sich natürlich nicht wirklich darum. Yes. Und sie haben es in der Vergangenheit ja auch schon so gemacht. Also
und sind durchgekommen.
Und sind durchgekommen, ja. Es fehlen irgendwie die Ressourcen, man müsste vielleicht dagegen klagen, Verbraucherschutzzentralen irgendwie, aber das passiert bisher nicht.
Der olle Mark Zuckerberg, das ist so einer.
Ja. Ja, wir sind auch selbst dran schuld. Wir sagen alle, wir meckern immer drüber alle, aber dass wir mal sagen, ich bin jetzt raus und oder ich versuche mal alle davon zu überzeugen, was anderes zu machen, meine Kumpels oder so.
Gibt ja irgendwie, ich finde, dass es nicht so eine richtige Alternative gibt. Ich finde zum Beispiel auch, dass der Facebook Messenger wahnsinnig praktisch ist, weil das einer der wenigen Messenger ist, die ich parallel auf dem Smartphone aus dem Desktop-PC benutze.
Ja, okay, das stimmt.
Weil mich nervt das, dass mich Leute auf WhatsApp oder Threema von mir aus anpingen und ich dann immer auf meiner Touchscreen-Tastatur tippen muss.
Ja,
ich will das, wenn ich sowieso am PC sitze, am PC machen können. Und das geht mit Messenger einfach total gut. Und man kann schnell Bilder verschicken, man kann schnell Dateien verschicken. Mhm. Und klar würde das auch mit Google gehen, aber Google Plus ist halt,
ja, und ob du jetzt Facebook oder Google gibst, das ist ja kein Unterschied.
Das ist kein Unterschied.
Tja, mit Elo haben die ja versucht, eine Alternative zu schaffen, aber... So richtig.
Ja, oder Diaspora.
Ja, das hat nicht so funktioniert. Ne? Ich meine, klar, wenn meine Freunde da alle nicht sind, dann
bringen wir das auch nicht. Das ist ja immer so das.
Was wiederum bei Streamer zum Beispiel funktioniert hat. Also, ich meine, die haben jetzt noch nicht so einen Riesenzulauf wie WhatsApp, aber ich glaube, die App ist jetzt schon seit Monaten mittlerweile so auf dem ersten Platz bei iTunes und bei Android auch.
Und Telegram ist ja auch sehr erfolgreich.
Stimmt, Telegram,
kostenlose Variante. Genau. Und Telegram hat sogar eine Funktion, dass man die haben einen PC-Client, also so ein, ist ein Desktop-Windows-Client, mit dem man dann am Rechner tippen kann.
Ja, okay.
Also das finde ich ist ein wichtiges Feature. WhatsApp wird das sicherlich auch, ich habe irgendwo gelesen, dass WhatsApp das demnächst auch anbieten wird. Weil das
mit Tricks geht es ja auch. Also, aber es ist halt kompliziert.
Aber jedenfalls ist das im Moment eines der Facebook-Killer-Argumente.
Aber ich meine, die beiden Beispiele zeigen auch, wenn es eine gute Alternative gibt, die funktioniert, und es genug Leute gibt, die gewillt sind, umzusteigen, dann funktioniert das auch. Man kann sich auch was
parallel durchsetzen. Ich bezweifle inzwischen, ob das irgendwie möglich ist, dass man mit so einem kleinen Start-up dieses Angebot dieses Riesenkonzerns mal eben verbessern kann. Also ich glaube, Ich bin da sehr skeptisch, ob man Facebook das Monopol in irgendeiner Form wegnehmen kann.
Also wenn es so ist, dann werden sie halt aufgekauft meistens. Ne?
Ja, genau.
Von Facebook dann.
Ja, genau, klar. Ja. Aber wir schweifen ab.
Ja.
Hannes, du hast High-End-Smartphones mitgebracht.
Ja, genau. Also im End, also ich
auf denen läuft natürlich auch Facebook, um jetzt so die
den Übergang. Ja, genau. Auf denen läuft auch Facebook. Ja. Und auf denen werden auch Cookies gespeichert.
Ja.
Nee, also das sind alles ziemlich große Geräte. Also ich glaube hier das eine, das weiße, das ist das bekannteste, ne? Das ist das iPhone 6 Plus. Das dürfte jeder jetzt mittlerweile gesehen haben. So. Aber auch sowas von Huawei und Sony und hier jetzt auch ein Gerät, was nur stellvertretend hier liegt. Das ist nämlich das Samsung Galaxy Note Edge. Halt
doch mal in die Detailkamera.
Ja, ne? Genau, dann kann man es besser sehen. Im Test war das Galaxy Note 4. Was ähnlich ist von der Größe und vom Bildschirm und auch selbst einen Stift hat und so weiter. Das hat aber hier noch die Besonderheit dieses, dicht ran höre ich gerade aus der Regie, diese Besonderheit von diesem abgebogenen Display. Aber, also was erstmal alle gemeinsam haben also die Vorgabe war eigentlich High-End-Smartphones mal wieder zu testen. Und der Gag ist, wenn man nach den quasi
schnellsten... Also hier in Heft 1
genau, 2014. Genau, in der CT1, ne? Genau, da ist der Test schon drin. Wenn man nach den schnellsten, teuersten, größten, höchstauflösendsten Geräten guckt, dann sind die alle riesengroß. Mhm. Also alle locker über 5,2 Zoll groß. Mhm. Halt da, bislang war es halt immer eher eine ungewöhnliche Größe. Mittlerweile, wenn du ein High-End-Smartphone suchst, ist es immer so groß.
Wir hatten hier bei Uplink ja auch schon mal darüber geredet. Ich meine, das ist ja wirklich, war mal riesig, das
Nexus
Ding.
Nexus 5 als Vergleich, das war wirklich richtig groß. Da gab es schon Diskussionen damals, ob das irgendwie noch handelbar ist und so weiter. Und mittlerweile ist es eher handlich.
Aber das, das sieht ja schon cool aus mit diesem, diesem abgewinkelten.
Bringt das denn testet gerade noch ein Kollege, deswegen kann und will ich da noch nicht viel zu sagen.
Ah ja, okay.
Also es ist halt sehr ähnlich wie das Note 3, was es halt auch gibt. Ähnliche Auflösung und halt auch eine Stiftbedienung und halt dieses Riesendisplay natürlich. Sag schneller Prozessor.
Es gibt sozusagen eine eigene Leiste für diese.
Also der Kollege Achim Bartschok wird mich wahrscheinlich nach der Sendung ohrfeigen, wenn wir jetzt die 4 erzählen. Okay. Ich glaube, der würde gerne nochmal
selbst. Ich will eigentlich nur die Laufschrift nochmal anschalten.
Okay, ja, klar,
doch. Wie hast du das hingekriegt?
Also, dann kannst du, also hier sind jetzt oben die App-Verknüpfungen und man kann halt einmal so lang streichen und dann kommt unter anderem so ein News-Ticker über Fußballergebnisse, jetzt in dem Fall. Weiter auch.
Sehr gut aus.
Und die läuft dann halt so an der Seite da lang. Ja, wie gesagt, also ist
alles noch ein Test.
Und schnell weg, schnell wieder vergessen.
Boah, das Ding.
Es ging halt generell um sehr große Geräte, weil es alles, die ganzen High-End-Smartphones halt sehr groß sind. Mhm. Was immer noch Geschmackssache ist, also bislang habe ich kaum einen Redakteur getroffen, der gesagt hat, geil, endlich mal so ein riesen Display für mein Handy. Ich freue mich schon, wenn mir die Hosentasche explodiert. trotzdem sind das halt irgendwie die Geräte, die Hersteller jetzt...
Ja, wir haben schon mal hier bei Uplink darüber geredet, wie kommt das wohl? Was ist deine Theorie?
Meine Theorie ist, dass, also in Asien beispielsweise, die sind immer so in Japan gerade, sind die so 2-3 Jahre von der technischen Entwicklung, also zumindest so, was es so Moden angeht, so ein bisschen voraus. Also man kann so ein bisschen da in die Zukunft gucken immer bei so Mobilgeräten und die lieben diese Riesengeräte.
Obwohl die
wollen eigentlich alle so ein großes Gerät haben.
Aha.
Also so kleine sind total out, da findest du auch kaum noch welche.
Das sieht auch total bescheuert aus, so ein Riesenflunder da am Ort zu haben.
Die Vorteile, also muss man halt auch sagen, der Vorteil ist, dass du, wer telefoniert halt noch mit dem Smartphone, sondern du surfst halt oder du schreibst halt, ne?
Ja, stimmt.
Und dafür sind die halt praktischer. Gerade für Webseiten, um was nachzugucken, um auf der Tastatur eine Mail zu tippen. Es ist alles viel, viel praktischer, selbst als so ein Teil hier. Und zum Telefonieren sind die natürlich nicht mehr so dolle. Außerdem haben die noch weitere Vorteile bei dem großen Gehäuse. Du hast richtig viel Platz für einen Akku.
Ja,
die haben alle weit über 3000 mAh, bis auf das iPhone.
Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass das große Display, das braucht ja auch mehr Power, dass das sozusagen den größeren Akku wieder auffrisst. Aber nee, das ist nicht der Fall.
Ne? Nee, also unseren Tests nach ist es überhaupt nicht so. Du kannst so bei den schlechteren Geräten rennst du so 1,5 Tage ungefähr bei normaler Nutzung mit rum. Und bei so Geräten wie dem iPhone oder auch dem Galaxy Note 4 kannst du locker mal 2 Tage damit verbringen, ohne das aufzuladen. Und das ist mehr als bei so einem Nexus 5 zum Beispiel.
Also ich probiere gerade das OnePlus aus und das, ich würde
genau, das war auch
vom Gefühl her sagen, dass das 3-mal so lange durchhält wie mein Nexus 5.
Ja.
Also da, und das ist wirklich... Das ist wirklich super.
Ja, genau, also sagen. Das OnePlus hast du gerade noch erwähnt, das ist halt so ein Gerät, was man so nicht kaufen kann, Dafür ist es halt saubillig für das, was es bietet. Also ein High-End-Gerät für 300 Euro ungefähr.
Ja, ist ein gutes Ding auf jeden Fall. Und hat aber leider kein Induktionsladen. Und das ist für mich ein Argument.
Oh. Mensch,
ja.
So, wo es doch so
populär ist. Ja, aber wenn man sich da, wir sind doch Nerds. Wir haben ja, natürlich klar. Überall in der Redaktion haben wir natürlich diese Induktionsladestation.
Also du sprichst halt von diesem kabellosen Laden. Ja, genau.
Und dann schmeißt man da sein Handy drauf und dann fängt das an zu laden. Ja. Und das ist toll. Und wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, dann will man das wieder haben.
Das lädt auch so langsam, oder?
Aber ist cool. Aber ist cool. Ist so cool
man muss das Kabel nicht reinfriemeln.
So cool wie so ein Roboter.
Ja, also das können die auch alle nicht.
Das aber die sind alle teurer, ne? Diese als das One
Plus. Genau, die sind alle grundsätzlich teurer. Das Huawei kostet noch so 450 Euro ungefähr. Hat also sogar einen Fingerabdruckscanner und so. Alles natürlich ohne Vertrag. Also wenn du es so einfach, die kannst du auch so im Laden kaufen, wenn du einfach in den Laden gehst und das dir schießt. Das teuerste Gerät natürlich momentan überhaupt in Serie gefertigt ist auch das iPhone 6 Plus.
3249.
Ja, kostet ab 800 Euro aufwärts. 800, 900 und 1020 Euro oder sowas. Ja, und dann halt ist alles dazwischen auch abgedeckt.
Mhm. Wie sind die Kameras?
Die haben wir nochmal extra getestet, weil die halt mittlerweile wirklich auf dem Niveau von so Kompaktkameras für 150 Euro sind. Haben auch alle zumindest zufriedenstellende Ergebnisse gebracht. Manche haben Spitzenergebnisse gebracht. Also klar, iPhone wie immer, Galaxy Note, die sind halt, haben auch gute Kameras, da sind nochmal kleinere Unterschiede. Was beim Sony ganz spannend war, das hatte an sich die beste Kamera, hat aber so ganz merkwürdige Unschärfe-Effekte in den Bildern gehabt. Das sah am Ende sah das so aus, als wäre es ein Softwareproblem, als wollte man da so ein bisschen Tiefenschärfe irgendwie oder Tiefenunschärfe reinrechnen. Vielleicht wird es noch mit einem Update, mit einem Software-Update irgendwie
behoben. Ja, aber das ist ja immer das große Problem, dass man kein Vanilla-Android auf den Geräten hat, sondern immer diese komischen
stark angepassten von den
Herstellern Oberflächen. Und dann weiß man halt nicht, ob es Updates gibt. Ne? Das ist immer das Blöde.
Aber grundsätzlich, halt, um nochmal auf die Fotos zurückzukommen, also wenn man keinen optischen Zoom braucht.
War jetzt nicht so toll, muss ich sagen.
Ja, das war auch eins der schlechteren. Ja, okay.
Also, aber wenn man,
abgesehen vom optischen Zoom sind die halt alle wirklich auf dem Niveau von so kleinen Knipsen von so Kompaktkameras.
Ja, das finde ich auch. Das ist gut.
Genau, ja, und ansonsten die Größe ist halt Geschmackssache. Ne? Du hast, glaube ich, auch einen Nexus 5 da.
Genau, ja. Und ich finde, das ist das Maximum an der, also von der Größe her. Also so, dass man es noch in die Hosentasche kriegt.
Ja.
Weil dafür braucht man ja eine eigene Umhängetasche im Prinzip, oder?
Ja.
Ja, also es geht noch in eine Hosentasche rein. Es ist halt, wenn man ein Fahrrad fährt oder sich hinsetzt, ist es total unangenehm.
Darf ich mal einmal, Mirko hat ein iPhone, das ist ein 5.
Nee, ein 4.
4S, ja. Ich meine, das ist wirklich, welches ist das Größte?
Ja.
Das ist echt schon so ein.
Das ist fast doppelt so viel Bildfläche, glaube ich. Da, wenn wir nehmen es einfach mal hoch. Also hier, wenn man sieht, da passen fast zwei rein. Je nachdem, also ich glaube, es ist auch wirklich, es ist erstmal Gewöhnungssache, das stellen wir auch immer wieder im Mobilressort fest. Wenn man halt eine Woche mit so einem Teil rumgelaufen ist, dann gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn man eine Woche lang mit so einem rumgelaufen ist, wie mit dem Sony zum Beispiel, dann stört einen das auch nicht mehr.
Ja.
Und andersrum, wenn man dann wieder zurückkommt auf ein kleineres Gerät, vielleicht nicht ganz so
klein. Ja, das ist irritierend.
Aber ein bisschen kleiner, ist, dann denkt man, ich will mehr Bildfläche, ja.
Ja, bloß geht das jetzt immer so weiter? Haben wir dann irgendwann so ein DIN A3 Smartphone irgendwie, was
Tablets haben, die telefonieren können.
Wahrscheinlich, ja. Aber willst du immer ein Tablet mit dir rumschleppen?
Also ich garantiert nicht, deswegen bleibe ich bei Apple.
Also du findest die Größe auch, du willst auch kein okay, ja, sehe ich auch so.
Also ich glaube, also es ist ja auch schon so, dass im Prinzip die Hersteller, gerade so Samsung zum Beispiel, jede Größe an Display abdecken wollen.
Mhm.
Dann gibt es riesige 12-Zoll-Tablets bis runter auf 7-Zoll. Dann kommen die Phablets mit 6-Zoll.
Die Mini-Version.
Die Mini-Version, dann gibt es die ganz kleinen Krücken mit 4-Zoll oder sowas. Mhm. Ja. Und das Einzige, was halt da noch nicht abgedeckt ist, ist, dass wenn du sagst, ich will ein kleines Gerät, was aber trotzdem richtig ist. Power hat und eine geile Kamera.
Ja.
Da haben wir auch in diesem Heft noch zwei Geräte gehabt, das Samsung Galaxy Alpha und das Sony Xperia Z3 Compact, also die kleine Version davon. Und das waren so die ersten Geräte, wo man auch sagt, die können fast so viel wie die. Also gerade das Z3 Compact hat fast die gleiche Ausstattung und trotzdem passen die halt noch ordentlich in die Hosentasche.
Okay. Lest ihr alles in CT1 2014 und ihr könnt auch gerne überall kommentieren, ob auf YouTube oder bei uns auf der Webseite.
Nochmal kurz bei dir fragen, dich kenne ich mittlerweile eigentlich nur noch mit einer Smartwatch und jetzt läufst du mit so einem Teil hier rum.
Ja, ich bin jetzt erwachsen geworden.
Oh. Die mal also kurz sieht schick aus, aber viel kann die nicht, oder?
Das ist ja gerade das Witzige. Das ist eine Withings-Aktivität, so heißt das Ding.
Okay.
Und die hat tatsächlich, das ist tatsächlich eine, Smartwatch ist jetzt übertrieben, aber die hat eine Bluetooth-Anbindung.
Ach, die kann wirklich mehr als die
Uhren zeigen?
Okay.
Ja. Die hat, also du kannst sogar, ich habe leider jetzt die App nicht dabei, aber du kannst sie mit Bluetooth ansteuern, dann kannst du zum Beispiel mit so einer App, kannst du die Zeiger einstellen. Also die hat hier überhaupt keinen...
Das sind ja alles mechanische Zeiger.
Ja, das ist eine richtige mechanische.
Ich brauche ein Handy, um die Uhrzeit zu stellen.
Genau, du brauchst eine Bluetooth-Verbindung. Und dann,
also ich habe von einer Erfindung gehört, die nennt sich DCS 77. Da stellt sich die Uhr automatisch ein. Da braucht man nicht erst noch für
Nein, 100 Euro. Also man kann die Zeiger manuell drehen. Das ist aber, glaube ich, so eine Spielerei, weil es einfach cool ist, auf dem Handy irgendwas zu drücken. Ja. Und dann drehen sich diese Zeiger. Aber die stellen sich natürlich nach der Systemzeit des Handys automatisch ein. Aber da ist auch ein Aktivitätstracker drin, also ein kleiner Beschleunigungssensor. Und dieses kleine Zifferblatt, können wir nochmal auf die Detailkamera gehen. Dieses kleine Zifferblatt, ich hoffe, das kann
da man sehen. Da ist halt nochmal so ein kleiner Zeiger, falls
genau. Das hier... Genau. Ja. Und der geht von 0 bis 100% und da kann man einstellen, wie viele Schritte man gehen will. Ich habe jetzt 10.000 Schritte am Tag.
Okay.
Ist noch nicht so weit, weil ich die gerade aufgeladen habe.
Bei 15% am Ende des Tages.
Und man Super. Will halt die 100 voll kriegen. Ja. Und ich finde, das ist wirklich eine sehr elegante Geschichte. Kostet nur allerdings ein bisschen viel.
Wie viel?
400 Euro.
Wow. Ja, wobei für eine normale mechanische schicke Uhr.
Ja, aber das ist so richtig gutes Leder, was aus einer französischen Gerberei und alles so wirklich richtig sagt der Hersteller.
Ja, okay.
Ja, genau. Aber ist ein schönes Ding auf jeden Fall.
Ja, cool.
Jo, genau. Aber ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen.
Ja,
wir
machen Schluss.
Kriegen immer Ärger, wenn wir so lange machen. Ja. Von den schwarzen Herrschaften im Hintergrund, die immer über unsere Sendung bestimmen. Nee. Wir freuen uns über Kommentare auf allen Kanälen, ob auf YouTube oder auf unserer eigenen heise Video-Website. Da kommentiert nur nie jemand, ne?
Bei YouTube
öfter. Bei YouTube schon, aber nicht auf unsere heiße Videos. Also wir freuen uns, wenn da auch mal jemand was schreibt.
Ja. Und wie immer sonst Twitter und so.
Genau. Und wir interessieren uns für eure Meinung, was große Handys angeht und Roboter und
Facebook. Ja, würde mich auch mal interessieren, weil also wir haben immer nur unsere Meinung hier in der Redaktion. Vielleicht sagen die draußen die Leute, auf jeden Fall, da habe ich drauf gewartet, dass die Dinge endlich größer werden.
Ja. Naja, wir hatten schon mal darüber geredet und da haben viele, also in Ablenkung, da haben viele Leute kommentiert und das scheint sehr polarisierend zu sein, das Thema. Also
ausgezeichnet.
Beide Seiten, die da ihre Argumente vehement einfordern. Ja, ja. Leute.
Wenn es euch nicht reicht, holt euch das Heft.
Genau, da steht viel drin. Wir freuen uns, dass ihr zugehört, zugeschaut, zugedingt. Jetzt fährt nämlich die Filterposter von der Wand. Ja, das war super.
Das war noch 45 Minuten eingebaut. Du überziehst.
Und tschüss, würde ich sagen.
Ciao. Tschüss.